Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Vera Linz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Geht es einem der großen Big-Tech-Unternehmen, nämlich Apple, diesmal wirklich an den Kragen? Das Unternehmen steckt in gleich zwei großen Rechtsstreitigkeiten auf einmal. In den USA klagt das Justizministerium und in Europa hat die EU ein Verfahren eingeleitet. Der Vorwurf, Apple schränke die Konkurrenz ein. Wird es also diesmal ernst? Das klären wir mit einem Medienwissenschaftler, der in seinem aktuellen Buch fordert, Big Tech muss weg. Außerdem schauen wir auf einen Versuch, mit dem es leichter werden soll, sich als Organspenderin zu registrieren. Ein digitales Register soll dabei helfen. Das gibt es seit kurzem, doch wird es wirklich den gewünschten Erfolg haben? Und für alle, die sich von ihrem Smartphone etwas entwöhnen wollen, es aber aus eigener Kraft nicht schaffen, haben wir am Ende dieser Ausgabe eine ganz besondere Idee parat, ein Handy, das langweilt. 383 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Apple im vergangenen Jahr gemacht. Das Geschäft läuft, denn Apple-Produkte sind nicht nur schick und teuer, sie sind auch bequem, denn im Apple-Ökosystem greift alles nahtlos ineinander. Jetzt aber Schluss mit dem Werbepart, denn wo Licht ist, gibt es auch viel Schatten. Sobald man sich nämlich aus dem bequemen Ökosystem von Apple herausbewegt, wird es schwierig. Und das ist nicht der einzige Vorwurf, den der Konzern sich gefallen lassen muss. Sowohl das US-Justizministerium als auch die EU-Kommission sind der Meinung, Apple verzerrt den Wettbewerb. Caroline Born erklärt, worum es in der US-Wettbewerbsklage und beim EU-Verfahren geht.
Als digitale Türsteher bezeichnet die EU-Kommission 6 Internetkonzerne. Und zwar, weil sie aufgrund ihrer schieren Größe verhindern können, dass Konkurrenten neben ihnen eine Chance haben. Einer dieser Türsteher ist der iPhone-Hersteller Apple. Dem kalifornischen Unternehmen wirft die EU-Kommission vor, seine Marktmacht zu missbrauchen und hat deshalb gleich mehrere Verfahren eröffnet.
We've been able to solve that with merely a discussion. It would have been resolved by now.
Wenn wir das Problem durch eine bloße Diskussion hätten lösen können, dann wäre es schon längst gelöst, sagt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Apple hält sich nach Ansicht der EU-Kommission nicht an die Regeln des Digital Markets Act, kurz DMA, das neue Digitalgesetz der EU. Es geht unter anderem darum, dass Apple eigene Angebote bevorzugen soll. So können Nutzer vorinstallierte Apps wie Fotos nicht löschen oder ohne großen Aufwand den Standardbrowser oder die Standardsuchmaschine ändern. Außerdem muss es Apple den App-Entwicklern ermöglichen, die User auf Angebote außerhalb des App-Stores hinzuweisen, die möglicherweise billiger sind. Apple wehrt sich, sagt, man habe Feedback eingearbeitet, sodass der App Store DMA-konform sei. Der Branchenverband CCIA kritisiert die Verfahren als überstürzt. Die neuen Regeln gelten seit Anfang März, sind aber keine Überraschung für die Unternehmen, findet EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Es ist keine Überraschung für die Gatekeepers. Sie wissen seit November 2022,
die Konzerne hätten seit November 2022 gewusst, so Breton, dass das Gesetz kommen wird. Damit will die EU erstmals bestimmte Verhaltensweisen von Anfang an verbieten, damit sie gar nicht erst begangen werden, statt bestimmte Wettbewerbsverstöße erst im Nachhinein zu verfolgen, mit Kartellverfahren, die sich über Jahre ziehen können. Eine solche Strafe hat die EU verhängt, noch kurz bevor der DMA in Kraft getreten ist. Margrethe Vestager.
Today the commission has fined Apple.
Die Kommission verurteilt Apple zu 1,8 Milliarden Euro wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt von Musikstreaming-Apps.
Apple soll die Konkurrenz jahrelang benachteiligt haben, und zwar bei den Zugangsbedingungen für Anbieter in App-Stores. Der Konzern kontert, es gibt keine stichhaltigen Beweise, dass dadurch Verbraucher geschädigt werden, und will in Berufung gehen, gegen eine Strafe, die ein Viertel seines Gewinns pro Quartal beträgt. Eine weitere Wettbewerbsstrafe, wenn auch geringer, droht Apple in den USA. Dort hat Justizminister Merrick Garland Klage eingereicht.
Apple has maintained monopoly power.
Apple hat seine Monopolstellung nicht nur behalten, weil es im Wettbewerb vorne lag, sondern auch, weil es gegen Kartellgesetze verstoßen hat.
Der Vorwurf? Unfairer Wettbewerb, in dem Apple Konkurrenten Zugang zu Hard- und Softwarefunktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote, zum Beispiel Apps, bevorzugt hat.
Ja, wie gefährlich können diese beiden Prozesse Apple werden? Darüber habe ich mit Martin Andreje gesprochen. Er ist Privatdozent für digitale Medien an der Universität Köln und hat das Buch Big Tech muss weg geschrieben, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Apple wird Marktmissbrauch vorgeworfen und tatsächlich werden die bequemen Apple-Produkte, bei denen alles ineinander greift, oft mit einem goldenen Käfig verglichen. Nach dem Motto, man kann sich zwar auf die Produkte verlassen, aber ist auch abhängig von Apple. Sich für alternative App-Anbieter zu entscheiden, ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auch bei Apple bleiben will. Und zuerst habe ich Martin Andreje gefragt, woran man das genau festmachen kann.
Ja, erstmal ist besonders schön, dass wir diesen Käfig, wie Sie ihn genannt haben, auch erstmals genau vermessen haben. Das haben wir mit dem Atlas der digitalen Welt gemacht und wir können tatsächlich eben auch empirisch zeigen, dass diese unterschiedlichen Produkte von Apple halt unheimlich stark aufeinander verweisen. Also Apple Maps, Apple Music, der Apple Messenger, der Apple App Store und natürlich auch der Safari Browser. Und auf diese Art und Weise erzielt Apple dann auch unglaublich hohe Nutzungszeiten auf all diesen Angeboten, weil diese verschiedenen Angebote natürlich nahtlos ineinander übergreifen. Die sind häufig vorinstalliert und das ist genauso, wie Sie das sagen. Das ist ja alles total easy und bequem für den Verbraucher, die Verbraucherin, aber genau das ist eben auch das Problem.
Genau, wie sieht das Problem aus? Was ist aus Ihrer Sicht die Schattenseite?
Ja, ich kann das mit einem provokativen Beispiel vergleichen. Sie kennen wahrscheinlich diese App WeChat in China. Die ist auch total bequem für die Verwender, weil da ist eigentlich alles drauf. Social Media, Messenger, Bezahldienste, Mini-Programme wie Taxidienste, Essenskuriere. Die Menschen machen mittlerweile einfach alles mit WeChat. Und das Doofe ist nur, dass eben die Menschen dadurch kontrolliert werden von einem riesengroßen Unternehmen. Und da merken wir eben, im Fall von China ist es natürlich dann so, da steht auch noch die chinesische Regierung dahinter, dass hinter diesem bequemen Ineinandergreifen ganz verschiedener Services eben eine Gefahr für die Menschen steckt. Denn die werden immer abhängiger von einem konkreten Anbieter.
Sie haben das Beispiel WeChat jetzt beschrieben. Gehen wir mal nochmal zurück auf Apple. Wenn ich mich jetzt aus diesem bequemen Ökosystem herausbewegen will und parallel einen anderen Service nutzen möchte, was passiert dann?
Ja, am besten macht man das an Beispielen, denn das ist ja kompliziert. Ein Beispiel könnte eben der App Store sein. Sie müssen sich das erstmal so vorstellen, dass es bisher so war, dass Sie ja überhaupt nirgendwo anders auf einem iPhone Apps beziehen konnten. Dies ging tatsächlich nur über den App Store. Es ist eben auch ein klassisches Monopol. Und da hat der Digital Markets Act gesagt, so stopp, ihr müsst diesen App Store jetzt öffnen. Und tatsächlich hat Apple das auch getan, hat aber im nächsten Schritt dann die Konditionen für die App-Anbieter so schlecht gemacht, dass diese Möglichkeit, Apps jetzt auch außerhalb des App Stores zu beziehen, äußerst unattraktiv ist und hat eigentlich damit natürlich auch die ganzen Zielsetzungen des Digital Markets Acts ausgehebelt.
Welche Konsequenzen daraus sich für die EU ergeben, nämlich ein Verfahren aufzusetzen, darüber sprechen wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz bei Apple bleiben, denn es geht ja nicht nur, ich sage in Anführung, nicht nur um die Verbraucherinnen, also salopp gesagt um den reinen Konsum, sondern auch um unsere Demokratie. Das sagen Sie zumindest in Ihrem Buch Big Tech muss weg, das vergangenes Jahr erschienen ist. Da stellen Sie die These auf, dass Big Tech, also auch Apple, gefährlich ist für unsere Demokratie. Warum?
Ja, das ist völlig richtig, denn eigentlich sind es dieselben Mechanismen, die den freien Wettbewerb abschaffen, wie wir es gerade beschrieben haben, und die eben gleichzeitig auch die Demokratie abschaffen. Und das kann ich auch an einfachen Beispielen zeigen. Wir sprechen ja hier über Monopole oder marktbeherrschende Stellung und diese Monopole sind besonders dort gefährlich, wenn es um Meinungsbildung geht. Ja, das wissen Sie zum Beispiel auch, dass wir in Deutschland auf dem Feld der Medien keine Monopole erlauben. Das heißt zum Beispiel, RTL dürfte niemals 80% oder 90% Marktanteil in einer Mediengattung wie Fernsehen haben. Und wir haben jetzt die Situation, dass eben ganz viele Mediengattungen der Zukunft von Monopolen oder Oligopolen belegt sind. Und das ist eigentlich ganz interessant, das hier im Radio zu machen, weil wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn das Radio der Zukunft, dann ist das natürlich Audio-Streaming und da sehen Sie hauptsächlich ein Duopol, das ist Apple und Spotify und da da sehen Sie eben auch, dass die Digitalkonzerne damit in Zukunft eigentlich die Medien der öffentlichen Meinungsbildung natürlich auch kontrollieren. Und das ist ein erhebliches Problem für die Demokratie, ganz jenseits von den massiven wirtschaftlichen Schäden.
Beim Radio kann man es vielleicht noch ein bisschen relativieren, Herr André, denn wir setzen auch noch auf Digital Broadcasting. Aber natürlich haben Sie recht, dass sehr viel unserer Programme auch über Stream empfangen wird.
Das ist völlig richtig. Übrigens, das ist dasselbe Problem für alle Anbieter und alle Mediengattungen. Das heißt, Sie haben insofern recht, dass es diese Angebote gibt. Aber das ist ja das Schöne an unseren Nutzungsmessungen. Wenn wir uns dann anschauen, wo ist denn die Nutzung in der digitalen Sphäre, dann ist sie hauptsächlich auf den Plattformen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das ist dasselbe zum Beispiel für die Verlage. Es gibt die Angebote der Verlage natürlich auch auf eigenen Domains. Aber die Menschen sind dann hauptsächlich auf Social Media. Das heißt, sie sind auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise werden dann natürlich die unabhängigen Anbieter von den Plattformen ausgetrocknet. Und genau darin ist auch ganz konkret die Bedrohung für unsere Demokratie zu sehen.
Und weil das so ist, gibt es jetzt im Fall von Apple gleich zwei Verfahren. Wir haben es im Beitrag gehört. Einmal in den USA, der iPhone-Konzern habe Wettbewerb unterdrückt und Innovationen verhindert, weil er Konkurrenten Zugang zu Hardware- und Softwarefunktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote, zum Beispiel Apps, bevorzugt. So der Vorwurf in den USA. In Europa wiederum hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Apple eröffnet, weil sie vermutet, dass der Konzern gegen den Digital Markets Act DMA verstößt. Und der DMA soll dafür sorgen, dass die großen Digitalkonzerne ihre Position als Gatekeeper ihrer Plattform nicht mehr missbrauchen, um Konkurrenten zugunsten ihrer eigenen Dienste zu benachteiligen. Schauen wir erstmal auf das europäische Verfahren. Sie hatten es schon erwähnt, Herr André, Apple hatte ja Änderungen bereits umgesetzt und alternative App-Stores auf dem iPhone erlaubt. Das heißt, dass man Apps künftig nicht mehr zwingend nur aus Apples App Store herunterladen muss. Aber die Änderungen sind für die EU anscheinend nicht genug. Warum?
Also, weil es erstmal völlig offensichtlich ist, dass es diese monopolistischen Verhältnisse gibt. Und zweitens sehen wir an den Redaktionen der Digitalkonzerne, dass sie die Vorgaben der EU in ihrer Sinnhaftigkeit versuchen zu umgehen oder einfach ignorieren. Ich glaube übrigens, dass es absichtlich erfolgt, denn es gibt ein Narrativ, kann man sagen, von den Digitalkonzernen, das in etwa so lautet: Das Netz muss frei bleiben, reguliert es nicht, denn wenn ihr versucht, es zu regulieren, dann wird es noch viel schlimmer. Und deswegen scheint es mir so zu sein, dass die Digitalkonzerne sogar alles dafür tun, damit genau das sichtbar wird, damit die Menschen am Ende so frustriert sind, dass sie dann denken, ja, das hat wieder nicht funktioniert mit der Regulierung. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das heißt, die Digitalkonzerne ignorieren im Prinzip die Vorgaben. Sie könnten sie mit gutem Willen erfüllen und tun das nicht.
Zurück zu den Verfahren gegen Apple. Jetzt kommt noch in den USA die Klage des Departments of Justice hinzu, also des Justizministeriums. Dieses ist auch davon genervt, dass man bei Apple in einem goldenen Käfig sitzt und auch von außen niemand so richtig reinkommt. Was unterscheidet beide Verfahren, Europa, USA?
Ja, ist eine sehr gute Frage und es ist schwer, das einfach und in Kürze zu beantworten. Sie können zwei Hauptunterschiede erstmal festmachen. Sie müssen sich erstmal vorstellen, dass die USA ja durchaus auch profitieren von dieser Situation der digitalen Monopole, denn diese Monopole sind ein riesiger Exportschlager. Das heißt, ja, auch die amerikanische Demokratie wird massiv durch die Plattformen geschädigt, aber sie verdienen wenigstens Geld daran. Für die EU ist es so, dass sie eigentlich nur Schaden davon trägt, denn die Demokratie wird hier geschädigt, die Wirtschaft wird zerstört in den digitalen Zukunftsmärkten. So, und jetzt ist es eigentlich sehr interessant, dass die USA hier tätig werden, denn man muss auch wissen, dass weder in der EU noch in Deutschland Monopole aufgrund einer existierenden Gesetzesgrundlage wirklich effektiv zerschlagen werden könnten. Das ist in den USA prinzipiell möglich, wird aber seit ungefähr 25 Jahren, seit der Jahrtausendwende, nicht mehr in der Rechtspraxis getan. So, und die Gesetzesgrundlage Grundlage in den USA, die heißt Sherman Act. Und das erste Mal erfolgt jetzt ein solches kartellrechtliches Verfahren unter Bezugnahme auf den Sherman Act. So, jetzt könnte man natürlich Hoffnung haben, dass jetzt vielleicht doch was passiert. Allerdings muss man wissen, dass es zwei Supreme Court Entscheidungen gegeben hat, die diesen Sherman Act sehr, sehr stark einschränken, sodass auch meine Zuversicht hier gering ist. Ich fürchte, dass man zwar einen sehr mutigen Entschluss gefasst hat, dass man sich hier auf den Sherman Act bezieht, dass aber die Erfolgswahrscheinlichkeiten vor den amerikanischen Gerichten aufgrund dieser Supreme Court Entscheidung sehr, sehr eingeschränkt sind.
Aber man könnte sagen, diese Klage hat jetzt eine neue Qualität.
Ja und nein. Am Ende muss diese Klage erfolgreich sein. Und wir sehen aus den USA seit etwa 10 Jahren etwas, was ich so eine Art von Placebo-Politik nennen würde. Das heißt, wir sehen immer wieder Vorstöße, die aber meistens nicht erfolgreich sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier in Deutschland und in Europa verstehen, dass wir auf uns selbst gestellt sind. Das heißt, wir müssen diese schädlichen digitalen Monopole entflechten. Und deswegen glaube ich, dass wir hier ganz am Anfang sind. Und die Menschen haben draußen noch nicht mal wirklich ein Bewusstsein von diesen Gefahren, die da vor uns liegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber berichten und dass wir die Menschen darüber aufklären.
Und dass die EU Stärke zeigt. Was erhoffen Sie sich von diesem Verfahren, das jetzt aufgesetzt worden ist? Kann es eine Wirkung zeigen?
Also in meinen Augen ist es so, dass die Digitalkonzerne eigentlich den Digital Markets Act öffentlich verhöhnen. Sie müssen sich zum Beispiel mal anschauen, dass Google im letzten Jahr munter weiter zum Beispiel die Preisvergleichsplattform mehr oder weniger heruntergedimmt hat und durch eigene Angebote ersetzt hat, während der Digital Markets Act ja in Vorbereitung war. Und Sie sehen analog die Aktivitäten von Apple, die ich gerade beschrieben habe, um diese Regelung zu umgehen. Das ist ganz klar ein Signal an die EU, uns interessiert es nicht. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um uns darüber hinwegzusetzen. Das heißt allerdings auch, dass die EU jetzt wirklich in meinen Augen fast gezwungen ist, hier sehr, sehr hart zu reagieren. Denn sie kann sich das nicht gefallen lassen. Das würde bedeuten, dass wir in Europa unsere digitale Souveränität vollkommen abgegeben haben an die Digitalkonzerne. Wenn sie jetzt nicht hart reagiert, dann verliert sie in meinen Augen in der Öffentlichkeit jede Glaubwürdigkeit.
Die Steuererklärung digital einreichen, das kann einen schon mal ins Schwitzen bringen oder in Verzweiflung treiben. Auch wenn man ein Führungszeugnis beantragen oder den Rentenbescheid einsehen möchte, ist das in der Regel nicht mit Freude verbunden. Und deshalb drückt man sich tendenziell so lange davor, wie es eben nur geht. So meine Erfahrung zumindest. Weil digitale Anwendungen oft nicht einfach zu verstehen sind, scheint es auch wenig wahrscheinlich, dass man eine digitale Dienstleistung freiwillig in Anspruch nimmt. Wie zum Beispiel sich online für eine Organspende zu registrieren. Seit Mitte März ist dies möglich. Mehr als 8000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan und vielleicht so die Hoffnung, kann ihnen mit diesem neuen Angebot schneller geholfen werden. Dass das klappt, daran gibt es aber Zweifel. Denn, so Kritiker, sich beim digitalen Organspenderegister zu registrieren, ist kompliziert und voraussetzungsvoll. Man braucht nämlich einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion und die Ausweis-App auf dem Handy. Außerdem braucht man eine Zugangspin zum Online-Ausweis. Diese PIN online zu beantragen und sich postalisch zustellen zu lassen, ist aber seit Ende Dezember nicht mehr möglich. Das geht jetzt nur noch beim Bürgeramt vor Ort. Also es ist kompliziert oder sagen wir so, einfach klingt anders. Darüber habe ich mit Rina Lieber gesprochen. Sie ist Experience Designerin bei der Unternehmensberatung Deloitte und beschäftigt sich hier unter anderem mit Designprojekten im öffentlichen Sektor und mit nutzerzentriertem Design. Beim Organspenderegister wird kritisiert, digital Unerfahrene würden ausgeschlossen, weil es viel zu kompliziert ist. Viele Menschen kennen gar nicht die PIN für ihre Online-Ausweisfunktion und 14% der Deutschen nutzen überhaupt nur die Online-Funktion ihres Ausweises. Und zuerst habe ich Frau Lieber deshalb gefragt, ob das Ganze ein Designfehler ist.
Ich sehe es so ein bisschen so, dass wir diese Funktion der digitalen Ausweisfunktion, die braucht es auf jeden Fall. Die funktioniert halt leider nicht einwandfrei. Und in Bezug auf das Online-Organspenderegister wurde da meiner Meinung nach so ein bisschen versäumt, Alternativen zugänglich zu machen. Und ich habe gesehen, es wird ja zukünftig noch eine Identifikation über die Krankenkassenkarte angeboten. Das könnte natürlich dann irgendwie das Ganze vereinfachen. Was ich jetzt aber irgendwie gedacht habe, als ich mir das angeschaut habe, es gibt hier ja einfach ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Zielgruppen. Und meiner Meinung nach wurde hier, zumindest in dem Stand, den wir jetzt hier gerade online sehen, einfach viele Zielgruppen nicht berücksichtigt. Und ich glaube, da wurde auch einfach nicht mit Menschen, die genau diese Funktion benutzen sollen, vorher gesprochen.
Würden DesignerInnen aus Ihrer Sicht, und Sie können es natürlich nur für sich sagen, klar, würden DesignerInnen solche Fehler auch machen?
Also es ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie eben so ein Projekt gestartet wird. Aber ich persönlich bin ganz stark dahinterher, dass Design nicht nur als nette Oberfläche betrachtet wird, sondern als Prozess. Und ich frage mich jetzt gerade hier in diesem konkreten Fall, ob vor der Gestaltung bzw. der Entwicklung die Nutzenden nach ihren Bedürfnissen gefragt wurden. Ich glaube nämlich, wenn das passiert wäre, dann hätte man andere Optionen, sich hier anzumelden. Und ich frage mich auch, ob die Seite mit der Zielgruppe dann im Nachgang, als dann ein Stand quasi da war, vertestet wurde, um zu prüfen, funktioniert das denn wirklich so, wie wir uns das gedacht haben, bevor die Seite live gegangen ist. Und ich finde, die Seite ist ja jetzt nicht schlecht gestaltet, ne? Es wirkt halt einfach nur so, als wäre hier wenig Fokus auf den Nutzenden gewesen. Und das ist halt auch einfach ein Problem, was es leider andauernd gibt. Und da sind die Designenden eigentlich selten, sagen wir mal, schuld, in Anführungsstrichen. Weil Design wird irgendwie immer noch so ein bisschen als was hübsch Aussehendes betrachtet, aber es ist vielmehr die Funktion.
Wie müsste denn eine Anwendung aussehen, damit sie gut designt ist? Wie kann man sich nutzerzentriertes Design vorstellen?
Hier werden halt Nutzende ganz, ganz stark in den Fokus gestellt. Das heißt, man spricht schon vorab. Man hat vielleicht eine Idee für ein digitales Produkt. Man spricht dann vorab mit den Nutzenden und klärt ab, ist die Idee, die wir haben, bringt es überhaupt was? Braucht ihr das? Oder muss es vielleicht was ganz anderes sein? Und dann werden eben Bedürfnisse abgefragt. Und basierend auf diesen Bedürfnissen, dann kann man eigentlich meiner Meinung nach erst etwas wirklich gut Funktionierendes entwickeln. Also man muss halt wirklich verstehen, was wird hier gebraucht. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das dann nicht als gegeben nimmt, sondern das, was man da designt, entwickelt, programmiert, dass das immer und immer wieder getestet wird mit diesen Zielgruppen, um zu validieren, ist das jetzt der richtige Weg? Und nur dann kann man gewährleisten, dass am Ende auch was live geht, was tatsächlich benutzt wird und verstanden wird.
Das heißt also, entscheidend ist tatsächlich der intensive Austausch mit den Personen, die dann so eine Oberfläche nutzen wollen und nutzen sollen. Schauen wir uns doch nochmal konkret jetzt diese Website an. Welche Aspekte, wenn wir da genau raufschauen, sind beim Organspenderegister nicht erfüllt? Was würden Sie da sehen?
Meiner Meinung nach ist es zum einen so, dass wir hier sehr, sehr textlastig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Personen, die vielleicht nicht so internetaffin sind, ein bisschen erschlagend wirken kann. Also das wäre beispielsweise ein Punkt. Ich finde die optische Führung, und natürlich wieder, es ist nur meine Meinung, also meine persönliche Meinung, die Nutzerführung ist hier nicht ideal. Also es gibt wenig optische Unterteilungen, beispielsweise, dass diese alternative Möglichkeit, die in Zukunft kommen soll mit der Krankenkasse, das geht so ein bisschen über in dem ganzen Textbrei, nenne ich es jetzt mal salopp. Das ist beispielsweise was, wo ich mir denke, das hätte man anders darstellen können. Und ich bin mir sicher, dass das Feedback auch von Nutzenden ähnlich wäre.
Fallen Ihnen andere Beispiele aus der öffentlichen Verwaltung ein? Anwendungen, Benutzeroberflächen für BürgerInnen, wo Sie sagen, die sind wirklich gut gemacht?
Ja, tatsächlich ist es in Deutschland noch sehr, sehr schwierig. Wenn man sich aber in anderen Ländern umschaut, gibt es da ganz tolle Beispiele. Also UK ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass eben ein Prozess schon von Anfang an gut durchdacht wurde und der dann halt eben auch toll digitalisiert werden konnte. Da gibt es beispielsweise das sogenannte Tell-Us-Once-Prinzip. Wenn beispielsweise ein Mensch verstirbt, dann muss man nur ein einziges Mal digital an einer Stelle angeben, dass das halt leider eingetreten ist. Und dann werden alle weiteren Stellen automatisch benachrichtigt. Und das ist ja auch für BürgerInnen einfach eine ganz tolle Erleichterung, dass man sich eben mit diesem Thema dann, dem bürokratischen Thema, dann nicht mehr so auseinandersetzen muss. Oder der Staat Michigan in den USA, das Thema, was hier ja auch sehr relevant ist, eigentlich das Thema ID. Das funktioniert da aber einwandfrei. Und es ist schon so weit ausgerollt, dass das ganz nahtlos funktioniert und ist eine ganz zentrale Stelle. Da sind die Prozesse aber halt eben, die mit der ID verbunden sind, so gut durchdacht, dass das einwandfrei funktioniert. Und das ist hier in Deutschland ja leider einfach so, also auch ohne Digitalisierung sind die Prozesse in Behörden einfach schlecht.
Und das wäre nämlich das, was ich mich gefragt habe. Was ich mir vorstelle, ist, dass, was Sie sagen, nutzerzentriertes Herangehen, mit den BürgerInnen zu reden zum Beispiel, dass das natürlich sehr zeit- und sehr kostenintensiv ist. Das ist das eine. Und zum anderen denke ich mir, wenn man sowas designt wie so ein Organspenderegister, was natürlich sehr hohe Sicherheits- und Datenschutzansprüche hat, dass das auch nicht so einfach zu machen ist. Aber offenbar ist das gar nicht der Fall, sondern durchaus machbar. Oder wie würden Sie das bewerten?
Zur Zeit- und Kostenintensität, das mag erstmal so aussehen, ne? Dass das vorne raus natürlich eine gewisse Zeit und damit Kosten mit sich bringt. Wenn man sich dann aber so ein Projekt langfristig anschaut oder halt eben auch so ein Produkt, was dann letzten Endes rauskommt, dann funktioniert das halt eben hinten raus und dann werden da Kosten wiederum gespart. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung, wenn man was auf den Markt bringt, was halt wirklich benutzt werden soll und einwandfrei funktioniert, dann hat man halt hinten raus weniger Probleme. Wenn man aber etwas auf den Markt bringt, nur um es rauszubringen und dann ist da vielleicht eine tolle Technologie hinter, aber es wurde halt eben nicht durchdacht, wie soll das Ganze benutzt werden, wer soll das Ganze benutzen, dann steht man hinterher da und merkt, irgendwie wird es nicht benutzt, es funktioniert nicht einwandfrei, es gibt viel Kritik und dann gehen halt die Kosten los und dann wird halt nachjustiert und rumgebastelt und da wird dann Geld verbrannt.
Wie sieht es mit den hohen Sicherheits- und Datenschutzansprüchen aus? Inwiefern ist das ein Hemmschuh für ein einfaches Design?
Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Hürden. Ich nenne es auch wirklich Hürden, die genommen werden müssen. Ich glaube aber auch einfach dadurch, dass dieses ganze Thema noch sehr, also ne, Datenschutz und Datensicherheit, das ist immer noch sehr, sehr neu für alle, auch wenn man es gar nicht glauben mag, weil das Thema Digitalisierung jetzt einfach wirklich schon über 10 Jahre relevant ist, bin ich der Meinung, dass diese Auseinandersetzung damit und auch die ständige Veränderung von Datenschutzbestimmungen, dass das halt immer wieder Hürden sind. Ich glaube, je länger man sich damit auseinandersetzt und das berücksichtigt im Design, in der Bearbeitung solcher Projekte, desto einfacher wird's. Und da muss man dann einfach langfristig schauen, wie kann man das Ganze einfach gestalten und einfach damit umgehen und auch mit diesen Regulatorien Wege finden, dass man sich daran einfach immer anpassen kann.
Mit den NutzerInnen reden und sich mehr Zeit nehmen bei der Entwicklung von Design, das hilft. So mein Fazit aus diesem Gespräch mit Rina Lieber, Experience Designerin bei der Unternehmensberatung Deloitte. Herzlichen Dank für das Gespräch. Im Schnitt hängen junge Erwachsene täglich 3 Stunden am Smartphone, 30- bis 50-Jährige 2,5 Stunden. Das ist zu viel, da sind sich Wissenschaftler zumindest einig. Doch was lässt sich dagegen tun? Der Vordenker und Gründer des Tech-Magazins Wired, Kevin Kelly, hat für das Problem eine Lösung parat. Nämlich ein Handy, das uns so langweilt, dass wir es freiwillig weglegen. Nachzulesen ist diese Idee in seinem Blog. Würde das unsere Abhängigkeit vom Smartphone brechen? Matthias Finger hat sich die Idee genau angeschaut.
Ja, ich gebe es zu. Auch ich verbringe viel Zeit am Handy. Wenn es piept, schaue ich gern mal nach. Vielleicht leide ich ja schon an FOMO, the fear of missing out, der Angst, etwas zu verpassen. Doch über sein langweiliges Handy will Wired-Gründer Kevin Kelly nicht weiter reden.
Es tut mir leid, aber ich stehe für ein Gespräch nicht zur Verfügung.
Schreibt mir Kelly. Vielleicht leidet auch er an digitaler Reizüberflutung. Ich könnte mir ja einfach ein 20 Jahre altes Monochrom-Handy von Siemens besorgen für 20 Euro. Pustekuchen. In seinem Blog erklärt Kelly, wie er sich ein langweiliges Handy vorstellt.
Das Gerät lernt mit Hilfe von KI, womit du gerne Zeit verbringst, und spielt dir dann bewusst das Gegenteil aus. Es zeigt dir nur Artikel, Social-Media-Beiträge und Werbung an, die du niemals anklicken wirst.
Die Antwort auf ein von der Technik geschaffenes Problem ist also noch mehr Technik. Kalter Entzug funktioniere bei Smartphone-Junkies nicht, schreibt Kelly. Das langweilige Handy, er nennt es Boredom-Device, sei wie Nikotinkaugummi gegen die digitale Sucht.
Mit deinem Handy willst du scannen, was in der Welt vor sich geht, aber es gibt nichts Lesenswertes. Gelangweilt legst du dein Telefon wieder weg. Du hast deinen Drang nach dem, was in der Welt los ist, gestillt und herausgefunden, nicht viel.
Die WHO erkennt Handysucht nicht als offizielles Krankheitsbild an, aber manchmal nervt das Informationsbombardement meines Smartphones schon. Gerade wollte ich wissen, wie spät es ist und bums, schon wieder ist eine Viertelstunde Lebenszeit im Gerät versickert. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Wenn ich also immer wieder verschiedene Sachen hin und her switche, dann können sich die Gedächtnisspuren, das episodische Gedächtnis, nicht so gut aufbauen. Es wird breiig und unklar und das ist dann im Nachhinein dann eben auch nicht so erfüllend, weil ich in Retrospektive teilweise das Gefühl habe, ich habe heute eigentlich gar nichts gemacht richtig.
Meint Martin Butz von der Uni Tübingen. Die ständige Fokusveränderung führt zu einer Reizüberlastung und die ist anstrengend fürs Gehirn. Die Folge, wir konzentrieren uns nicht mehr richtig. Ein langweiliges Telefon, gähn, wäre doch die Lösung. Nö.
Was will ich mir für ein Teil anschaffen, was nur Blödsinn aufspielt, damit ich nie mehr gucke? Also da müssen wir Menschen einfach mal uns zusammenreißen und einfach das Ding weglegen. Persönlich halte ich davon nichts, also das ist alles Show.
Manchmal spüre ich ein Phantom vibrieren, obwohl ich mein Handy gar nicht in der Hosentasche habe. Dann also doch lieber die harte Tour, ganz ohne Smartphones. Das hat das Buxton-Internat in Massachusetts versucht und Smartphones vom Campus verbannt, zum Entsetzen der Schüler. Aber Konrektor John Kallepos musste handeln.
Es gab viele Gründe. Im Unterricht hat die Hälfte der Klasse unterm Schreibtisch oft diskret auf dem Handy rumgespielt. Im Speisesaal wurde durch TikTok gescrollt, statt sich mit Freunden zu unterhalten. Und draußen auf den Wegen haben alle nur nach unten geschaut, statt nach oben.
Aktuelle Bilder aus dem Internat scheinen wie aus einer anderen Zeit. Die Schüler interagieren freudig. Erstaunt haben sie festgestellt, wir können uns auch unterhalten, statt griesgrämig am Handy zu kleben, à la ich bin eine Insel. Was für eine Entdeckung.
Wir haben immer noch iPads, wir haben immer noch Computer und Handys ohne Internet. Viele dachten, dass die Welt ohne Smartphone untergeht. Aber mit der Zeit haben sich alle daran gewöhnt, Computer zu benutzen. Seitdem bin ich viel besser im E-Mail schreiben.
Findet Schülerin Noelle. In der U-Bahn habe ich heute um mich herum 15 Leute am Handy gezählt, inklusive meiner Wenigkeit. Im Nahverkehr flirten, mittlerweile unmöglich, weil keiner mehr hochschaut. Und aus dem Fenster gucken ist eine aussterbende Beschäftigung. Medienwissenschaftler Roberto Simanowski.
Insofern fehlt das, was man die Zwischenzeit nennen könnte oder eben Langeweile. Und es gibt diesen schönen Satz von Walter Benjamin, die Langeweile ist der Traumvogel, der das Ei der Erfahrung ausbrütet. Das sagt eigentlich recht früh schon, ne, wie wichtig die Langeweile für Kreativität ist.
Für die hat sich auch José Briones bewusst entschieden. Seit 4 Jahren nutzt er ein sogenanntes Lightphone, das ein Startup in Brooklyn herstellt und das so konzipiert wurde, dass man es so wenig wie möglich verwendet. Mit dem Schwarz-Weiß-Handy kann José Briones telefonieren und Nachrichten schreiben, Musik hören und durch den Verkehr navigieren. Das war's. Den Tag beginnt er ohne Smartphone-Terror.
Am meisten hat sich mein Lebensstil verändert. Er ist etwas langsamer geworden. Das gefällt mir sehr. Früher war ich so stark von meinem Smartphone abhängig und war ständig an den kleinen Bildschirm gefesselt. Bestimmt 8 bis 12 Stunden am Tag.
Erst im Büro schaltet er sein Android-Handy an und nach der Arbeit wieder aus. Er will nicht ständig reagieren müssen.
Dann delegiert man faktisch die Selbstdisziplinierung in die Technik. Praktisch eine künstliche Amputation der Leistungsfähigkeit der Technik, weil man es selber nicht schafft, sich zu disziplinieren und die Technik nur so zu nutzen, dass es sinnvoll ist.
Das hört sich nach Kapitulation an, wie das Langweiler-Telefon. Doch Technologie sollte uns Menschen ja unterstützen und nicht versklaven. Allerdings stelle ich mir ein Leben ganz ohne funktionsfähiges Smartphone schwierig vor. Erreichbarkeit ist ja mittlerweile Teil der kulturellen Erwartungshaltung. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Selbstbeherrschung üben. Ups, da meldet sich auch schon die Elterngruppe. Ich muss dann wohl mal den Nachwuchs holen.
Ja, und schon ist man wieder drin im Sog des Handys. Es ist einfach eben auch super praktisch. Matthias Finger über die Idee, unsere Abhängigkeit von Technik mit Technik zu lösen. Ja, und wozu man ein Handy ja auch sehr gut nutzen kann, ist zum Podcast hören. Anfang Februar kam die Nachricht, dass der Podcaster Joe Rogan wieder einen Millionen-Deal mit seiner Plattform Spotify abschließen konnte. Eigentlich keine große Nachricht, wenn man sich ein bisschen in der Podcast-Welt auskennt, denn die Joe Rogan Experience, so heißt der wegen seiner rassistischen und verschwörungsideologischen Aussagen kritisierte Podcast des Comedians, gehört zu den erfolgreichsten erfolgreichsten Podcast-Formaten überhaupt. Der Knackpunkt des neuen Deals liegt im Kleingedruckten. Rogan ist nicht mehr exklusiv bei Spotify, sondern auch wieder auf anderen Plattformen zu hören. Das ist ein erneutes deutliches Zeichen, dass Spotify seine Podcast-Strategie ändert. Wie die aussehen soll, ist eines der Themen, die unsere Kollegen von Überpodcast mit Daniel Nicolaou besprochen haben. Er ist Podcast-Chef von Spotify Deutschland, also verantwortlich für die gesamten deutschsprachigen Angebote des Streamers. Wir hören jetzt schon mal kurz rein. Daniel Nicolaou fasst die neue Podcast-Strategie von Spotify so zusammen.
Der Strategiewechsel beinhaltet, dass wir weitaus weniger eigene Formate, sowohl Original als auch Exclusive, machen werden. Wir haben das jetzt gerade wirklich fokussiert auf so die größten Shows. Das sind derzeit Gemischtes Hack, Fest und Flauschig, Hobbylos, Wissen Weekly und Kaulitz Hills.
Also, Sie haben es gehört, Spotify konzentriert sich auch in Deutschland auf die Formate, die schon erfolgreich sind, sagt Daniel Nicolaou, der Podcast-Chef von Spotify Deutschland. Er ist zu Gast bei Überpodcast, unserem Podcast über Podcasts von Deutschlandfunk Kultur. In der aktuellen Folge haben die Kollegen mit ihm auch über seine Zukunftsvorstellungen der Podcast-Branche gesprochen und über drei empfehlenswerte Podcasts. Über Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch diese Breitband-Ausgabe. Das war's für heute. Über Feedback freuen wir uns unter breitband@deutschlandradio.de. Herzlichen Dank an Marie Zinkern, die die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut.